Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich darf Sie auch im Namen des Deutsch-Türkischen Forums ganz herzlich begrüßen. Wir veranstalten hier mit der Stadtbibliothek seit vielen Jahren immer wieder, Lesungen hier in der Stadtbibliothek mit interessanten Autoren, entweder aus der Türkei oder mit einem interessanten deutsch-türkischen Thema. Und dass wir heute Abend hier sind, verdanken wir nicht nur Gün Tank und ihrem tollen Buch, sondern eben auch, dass dieses Buch die Romanvorlage ist für eine Inszenierung, die im Sommer ins Theater kommt, auf das wir uns auch schon sehr freuen, worüber wir später auch noch reden werden. Aber lassen Sie uns ganz einfach einsteigen, dass ich erst mal die Dame hier vorstelle. Ich kenne sie schon seit ein paar Jahren, deswegen nicht wundern, wir werden uns duzen im Laufe des Abends. Wir hatten auch schon 2 Wochen in New York zusammen, wo uns ein Austauschprogramm hingeführt hat, vor langer Zeit. Ja, gut, also 16 Jahren, 17, egal. Gün Tank, meine Damen und Herren, Autorin, Moderatorin, Rednerin und Kuratorin. Sie studierte Journalismus an der Marmara-Universität in Istanbul und absolvierte anschließend einen Master of Public Administration in Berlin. Neben dem Schreiben war sie als Co-Kuratorin der Ausstellung 2214 und es kamen Frauen, die Ausstellung gab den frühen Arbeitsmigrantinnen der Bundesrepublik ein Gesicht und so weitere kulturpolitische Reihen, wo sie auch als Kuratorin tätig war. Sie arbeitete lange Jahre als Integrations- und Migrationsbeauftragte und als Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Berliner Bezirk Tempelhof, Schöneberg. Ihr Debütroman Die Optimistinnen, Roman unserer Mütter, erschien 2022 beim S. Fischer Verlag und wurde 2024 am Maxim Gorki Theater in Berlin zum ersten Mal auf der Bühne aufgeführt. Und wie gesagt, im Juni 2026, also in 3 Monaten, kommt es als Inszenierung von Murat Yener am Alten Schauspielhaus hier in Stuttgart auf die Bühne. In ihrem Roman setzt sie den meist noch unbekannten Geschichten der Gastarbeiterinnen der 1970er Jahre ein Denkmal. Frauen, die nach Deutschland kamen, um zu arbeiten und nicht nur schwer körperliche Arbeit geleistet haben, sondern eben auch sich selbst politisierten und hier kämpften. Gün Tank verbindet biografisches Wissen, historische Recherche und erzählerische Fiktion, um diesen Frauen eine Stimme zurückzugeben. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, Gün Tank.
Ja, schön, dass ich hier sein darf und schön, dass wir uns auch mal wieder treffen, alle paar Jahre wieder.
Das stimmt allerdings. Bevor wir werden den Abend so gestalten, dass wir du wirst aus einigen Stellen des Buches lesen. Ich stelle zwischendurch ein paar Fragen und Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, sich selber zu Wort zu melden, gerne gegen Ende, aber wenn Sie zwischendurch auch mal eine Anmerkung haben, sind wir, glaube ich, auch nicht böse, gerade in diesem schönen, vertrauten Rahmen hier oben in der Bibliothek ist es, glaube ich, ganz gut möglich. Die erste Frage ist natürlich immer, wie kamst du darauf, so ein Buch zu schreiben? Was war dein persönliches Interesse, das diese Geschichte der Gastarbeiterinnen dann beleuchtet hat?
Ich wollte gar keinen Roman schreiben, um ehrlich zu sein. Ich hatte nur eine Menge Wut im Bauch und dieser Wut habe ich Raum gegeben und fing an zu schreiben, all die Geschichten, die ich so gehört habe, immer mal wieder in der U-Bahn, in der Straßenbahn, in der Fähre in Istanbul. Und dann hat sich das irgendwie langsam zu was Ernsthafterem entwickelt und ich habe dann irgendwann entschieden, okay, es wird ein Roman und fing dann auch nochmal an, bewusst Frauen zu interviewen, beziehungsweise auch Betriebsräte, also den Betriebsrat in Neuss zum Beispiel. Und dann schrieb ich diese Geschichte auf, hatte das Glück, das Pech, wie auch immer, nein, das Glück. Ich war schwanger mit Zwillingen und lag 2 Monate im Krankenhaus. Und das war so der Endspurt, wo ich dann, das Manuskript fertig gemacht hatte. Und dann lag es aber auch erstmal im Schubfach, weil dann hatte ich anderes zu tun.
Aber war es eine Geschichte, wo du gesagt hast, das kenne ich jetzt aus meiner persönlichen Historie, aus meinen Erfahrungen? Oder ist es ein Thema, wo du erstmal recherchieren musstest und gesagt hast, okay, da ist vielleicht was dran?
Also mich hatte damals gestört, dass das Frauenbild der Arbeitsmigrantinnen meines Erachtens nach sehr eindimensional geschildert worden ist. Also so die Frau, die unterdrückt wird, die Frau, die hinter ihrem Mann herläuft. Und ich hatte ein ganz anderes Bild, also sowohl von den Frauen, die gearbeitet haben, aber auch als die Frauen, die zu Hause gearbeitet haben, weil Care-Arbeit ist auch Arbeit. Also meistens glauben wir, das sei nur als unbezahlt, das ist eine unwichtigere Arbeit, aber ist es nicht. Und ich hatte ein ganz anderes Bild über meine Freundschaften auch, also aus meiner eigenen Familie heraus, aber auch aus meinen von meinen Freundschaften heraus. Und dieses Bild, glaube ich, wollte ich halt nach draußen strahlen. Und dann gab es halt so verschiedene wissenschaftliche Texte, die ich auch noch gelesen hatte im Zuge meiner Arbeit. Und dann kam halt die Idee, was zu schreiben und oder der Wunsch bei mir auf, was zu schreiben. Und das hat mir sehr gut getan. Also ich habe mich eigentlich selbst empowered in dem Moment.
Und du hast ja auch einen empowernden Titel gegeben, die Optimistin. Das ist ja gleichzeitig eigentlich auch ein politisches Statement, was damit verbunden ist, was den Blick vielleicht abwendet von diesem klassischen Bild, was man jetzt von den Migrantinnen hat, wo man irgendwie gleich an Kopftuch und Putzfrauen und sonst irgendwas denkt. Wie kam es dazu, dass du diesen Titel gewählt hast? Also wie würdest du die Optimistinnen vielleicht in dem Zusammenhang auch definieren?
Also ich werde gleich den Optimismus, der mich beseelt, beschreiben, aber vorher will ich nochmal sagen, also auch gerade die Reinigungskräfte, die sind ja, das ist ja nicht, das sind genau diese Frauen, das sind auch Optimistinnen. Und Optimismus für mich ist, und ich glaube, davon brauchen wir eine Menge in den nächsten Jahren, eine Vision träumen zu können. Und ich glaube, also ich habe zumindest versucht, meiner Protagonistin das mitzugeben, einer meiner Protagonistinnen, träumen zu können, aber gleichzeitig einen Realitätssinn zu haben. Also beides parallel. Also wirklich Visionen zu haben und gleichzeitig aber auch kämpfen zu können. Das ist das, was ich irgendwie mit den Optimistinnen verbinde, die, ja.
Du hast gerade schon erzählt, dass du die Geschichten, die du erfahren hast, mit der Recherche verbunden hast. Wie haben denn diese Biografiearbeit, die Archivarbeit, die persönlichen Gespräche, wie haben die sich miteinander verwirkt oder gewirkt? Wie kamen die zusammengefunden?
Also die Frauen, die hier im Buch auftauchen, ist eine Mischung, also jede Frau ist eine Mischung von mehreren Frauen, kann man sagen. Ich habe mich praktisch inspirieren lassen von den Interviews und dann sind diese Figuren entstanden und die sind dann halt auch irgendwann eigenständig gewesen und sind gelaufen und ich bin mit ihnen gelaufen und sie haben mir den Weg gezeigt. Wer sehr stark mich beeinflusst hat persönlich, muss ich sagen, dass so weit ging, dass ich, das ist der Dede, also der Großvater, der jetzt in dem Text, wo ich lese, glaube ich, nicht vorkommt. Aber ich hatte erzählt, ich war hochschwanger. Ich habe mich mit dem Dede wirklich sehr tief auseinandergesetzt, sogar über Erziehung von Kindern. Also das ist sehr persönlich geworden im Schreibprozess. Ja.
Wir kommen gleich auf das Buch zu sprechen oder tauchen mal in das Buch rein. Aber vielleicht vorab gesagt, es gibt so zwei Erzählebenen. Einmal die Vergangenheit und dann die Gegenwart, auch festgemacht an zwei Protagonistinnen eigentlich. Vielleicht möchtest du uns zunächst so ein bisschen die Figuren auch nochmal vorstellen, an denen du arbeitest und die uns jetzt gleich begegnen werden.
Also es gibt zwei Hauptprotagonistinnen. Das eine ist in der Vergangenheit, das ist Sinur, in der dritten Person auch geschrieben. Nur kommt Anfang der 70er Jahre in die Bundesrepublik, in die Oberpfalz und begibt sich auf ihren Arbeitsweg, bis sie dann irgendwann auch nach Berlin zieht. Und dann gibt es da die Sue. Sue ist die Ich-Perspektive, das ist die Tochter von der Nur. Und sie bringt uns nochmal so eine andere Gefühlsebene, würde ich sagen, mit. Also sowohl so die Spiegelung mit der Zeit, in der sie groß geworden ist, als aber auch so eine Annäherung an die Familie von Nur. Also dass man da mitbekommt, woher kommt eigentlich Nur, wer ist diese Nur und warum ist die Nur so, wie sie ist.
Dann wollen wir mit den beiden mal anfangen.
Sehr gerne. Eine Reise. Istanbul, 1972. Paris, sie will nach Paris. Französisch spricht sie nicht. Aber sie spürt und fühlt den Klang der Sprache, leicht und leidenschaftlich.
Die nächste bitte.
Der weiße Kittel reißt sie aus den Gedanken. Sie steht in der Schlange, vor ihr Frauen, hinter ihr und neben ihr Frauen. Überall Frauen. Frauen mit Kopftüchern, in Miniröcken, alte und junge, mit und ohne Ehering. Frauen mit Kindern und ohne Kinder. In den Händen ein kleiner Becher, die Urinprobe. Einige haben mehr als nur einen Becher gefüllt und teilen ihre Proben mit anderen Frauen, die sie dankbar annehmen.
Sind Sie schwanger?
Fragt der weiße Kittel. Schwanger? Offiziell gibt es hier keine schwangeren Frauen, darf es keine Schwangeren geben. Schwangere sind nicht erwünscht in Deutschland.
Heben Sie die Arme,
sagt der weiße Kittel. Paris. Unter den Armen hält sie Bücher, hält sich daran fest. Romane auf Französisch, die sie bereits auf Türkisch gelesen hat. Seite für Seite kann sie wiedergeben, mit geschlossenen Augen. In Paris liest man auf Französisch. Ein junger Mann spricht sie an, die Bücher fallen auf den Boden. Sie bücken sich nach ihnen. Ein Sonnenschein, ein Zitat. Er lächelt.
Zeigen Sie Ihre Zähne,
sagt der weiße Kittel und holt sie in die Realität zurück. Scheu öffnet sie den Mund. Alle strahlend weiß, keine einzige Plombe. Es geht zu wie auf einem Pferdemarkt. Die Zähne einer Stute werden gezählt und begutachtet. Nur wenn alles stimmt, wechselt sie den Besitzer. Heute eingetaucht im Gestern. Ich tauche ein in das Gestern, suche nach dem, was ich in den Geschichtsbüchern meiner Schulzeit nicht finden konnte. Die Gastarbeit war männlich geprägt, wenn überhaupt vorhanden. Frauen existierten nicht. Bestenfalls fanden sie sich in der Familienzusammenführung wieder, obwohl ich weiß, dass die migrierten Frauen damals ganze Familien ernährten, während nicht einmal ein Drittel der westdeutschen Frauen erwerbstätig waren. Ich schwimme durch ein Meer von Geschichten, tauche nach den nicht erzählten Worten und Sätzen unserer Frauenmünder. Das Gestern formt mein Heute. Kenne ich das Gestern nicht, so werde ich mein Heute oder zukünftiges Heute nicht verstehen, denke ich. Die vielen Frauen, die dieses Land mit aufbauten und veränderten, finden sich in der deutschen Geschichte kaum wieder. Starke Frauen, mutige Frauen, unsere Mütter, unsere Großmütter. Ich bin Sue, geboren im Dezember 1974 in West-Berlin. Im Grunde genommen habe ich zwei Vornamen, Gabriele Sue. Aber Gabriele ist mir zu lang und so bleibe ich bei Sue. Mein Name ist Sue ins Deutsche übersetzt, Wasser. Wasser bedeutet Leben. Leben sowohl gestern, heute als auch morgen. Ich habe eine Anne, eine Mutter, eine Mamutschka, alles in einer Person. Und ich habe einen Vater, physisch wenige Jahre anwesend. Glücklicherweise konnte ich mich für mehrere Väter entscheiden, aber dazu später mehr. Über die Männer auf dieser Welt wird grundsätzlich viel erzählt. Die Geschichten der Frauen fehlen. Daher zurück zu meiner Anne. Meine Anne. Nur, 22 Jahre war sie damals alt, geboren in einem Dorf in der Nähe von Batman, die Kindheit in Tarsus verbracht. Als sie nach Istanbul zogen, fühlte sie sich bereits erwachsen. Sie machte das Abitur und arbeitete als Telefonistin im öffentlichen Dienst. Sie lebte mit den Eltern und 5 Brüdern in der einzigen Stadt, die auf 2 Kontinenten liegt. Damals? Das war 1972. Mamutschka las sehr viel, träumte im Filmformat, wollte die Welt sehen, Paris, London und weiter über den Atlantik. Und dann fand sie sich in einem kleinen Dorf in der Oberpfalz wieder. Genauer gesagt in einem Wohnheim einer Porzellanfabrik.
Ja, wir sind eingestiegen mit den zwei Protagonistinnen eigentlich eines Buches in unterschiedlichen Zeitdimensionen. Was macht für dich diese beiden Personen so besonders?
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Ich-Perspektive, die ist auch einfach ein bisschen näher noch an meinem Leben dran. Und ich fand das sehr spannend zu sehen oder zu reflektieren, als ich mit den Frauen gesprochen habe, wie viel Ähnlichkeiten da einfach da waren. Also sie haben das dann vielleicht nicht Rassismus benannt, wie wir das jetzt nennen, aber sie haben halt andere Begrifflichkeiten gefunden, wie sie es nannten. Also sie haben halt festgestellt, da war irgendwas, was sie nicht fair fanden, zum Beispiel, dass sie nicht gleich bezahlt worden sind. Und sagen dann heute dazu schon Rassismus, aber damals halt nicht. Und das fand ich ganz spannend. Und wenn ich mir irgendwie so Geschichte angucke, dann ist es halt, ich will nicht sagen eine Wiederholung, aber wir sind halt oft so in, allein wenn wir uns heute angucken, in dem heute, in dem wir heute leben, wir sind oft in so Phasen, wo man glaubt, verdammt nochmal, haben wir von der Geschichte nicht gelernt. Und ich glaube, das spiegelt die Sue so ein bisschen, dass sie das, oder versucht sie zumindest zu spiegeln. Und die Nur ist mir nah, weil mir die Frauen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestaunt, wie viele starke Frauen irgendwie es in meinem Umfeld gibt. Ich bin in einem sehr frauenlastigen Umfeld groß geworden und als Kind ist einem ja das nicht so bewusst, aber als Erwachsene, beziehungsweise eigentlich erst in dem Moment, wo ich die Frauen interviewt habe, ist mir viel bewusster geworden, wie stark diese Frauen sind, was sie alles geleistet haben, worauf wir dann einfach nur laufen mussten, ne? Und klar, auch unsere Kämpfe haben, aber also ich finde diese Generation sehr, sehr beeindruckend. Hut ab vor ihnen.
Kannst du dir erklären, warum wir so wenig über diese Generation, über diese, überhaupt die Frauen dieser Generation wissen? Also das wird ja auch geschrieben oder du schreibst, Gastarbeit wurde immer mit den Männern verbunden. Wenn wir die Bilder aus der damaligen Zeit uns anschauen, es sind meistens die Männer, die man sieht an den Bahnhöfen. Aber ein ganz großer Teil der Zuwanderer damals waren eben auch Frauen. Warum ist diese Perspektive so wenig betrachtet worden, sowohl in den Medien, aber auch in der Literatur bisher?
Also es wäre jetzt spekulativ, was ich sage, aber also ich glaube, also erstens, es gibt schon eine Autorin, die mich auch geprägt hat, das ist die Emine Sevgi-Özdamar. Ich glaube, die hat unsere Generation sehr stark geprägt, die aber nochmal von einer ganz anderen Perspektive natürlich schreibt auch. Aber ich, also es gibt die Bilder und das Interessante ist, also als ich, also bei mehreren Fernsehgeschichten, wo der Roman vorgestellt worden ist, sind auf einmal Bilder von Frauen aufgetaucht. Das heißt, diese Bilder wurden uns noch nicht gezeigt und nun kann ich spekulieren. Also wir leben halt in einer noch immer männlich geprägten, dominanten Welt, sowohl im Journalismus als auch im Verlagswesen, auch wenn sich irgendwie Sachen langsam ändern, aber ich glaube auch, das spielt mit hinein, klar.
Lass uns nochmal auf die Atmosphäre zu sprechen kommen, die du aufbaust am Anfang des Buches. Das ist einmal die Sehnsucht nach Paris, was man mit dem Westen und der Moderne damals verbindet und gleichzeitig diese schroffe Atmosphäre der Pferdemarkt, von dem du sprichst. Was möchtest du damit erzeugen mit dieser Grundstimmung?
Also letztendlich die Frauen, die hergekommen sind, sind alle aus sehr, sehr unterschiedlichen Klassen, aus unterschiedlichen Schichten, aus unterschiedlichen, also ländlichen Strukturen gekommen und alle auch natürlich mit unterschiedlichen Interessen. Also einige sind wirklich nur zum Arbeiten gekommen, weil sie halt arbeiten wollten. Andere hatten den Koffer voller Träume, was ihre privaten Interessen angehen. Und bei Nudes ist es halt so, sie hat wirklich davon geträumt, zu reisen, die Welt sehen. Sie war neugierig, sie ist jemand, der viel gelesen hat und auch internationale Literatur gelesen hat. Das heißt, sie wollte diese Länder, über die sie gelesen hat, auch sehen. Das ist diese Nur. Und was den Pferdemarkt angeht, ich meine, die klassischen Geschichten kennen wir einfach, wie damals die Menschen aussortiert worden sind und herkommen durften. Und eine Sache, die es halt bei den Männern nicht gab, aber bei den Frauen, ist halt der Punkt der Schwangerschaft. Und schwangere Frauen sollten hier nicht herkommen, weil explizit gedacht worden ist, halt, sie sollen arbeiten und danach sollen sie wieder gehen und um Gottes Willen keine Kinder kriegen.
Und dazu kommt dann noch dieser Kontrast zwischen Dorfleben. Die Protagonistin kommt aus Batman, ist in Tarsus aufgewachsen, kam dann in die Metropole Istanbul, was ja schon mal ein Riesenschritt ist. zwischen diesem Kontrast und dann kommt eben das Ankommen in Deutschland, was wir später auch noch erfahren werden, im ländlichen Raum. Welche Bedeutung hat dieser Kontrast für die spätere auch politische Entwicklung der Figuren?
Also bei der Nur ist es so, dass sie halt sehr stark geprägt worden ist von ihrem Vater, der ein gläubiger Moslem, aber ein sehr, sehr auf Werte bezogen gläubig war und diese Werte, also Menschlichkeit, diese Werte auch versucht hat, seinen Kindern weiterzugeben. Und ich denke auch beim Dede, der ist halt Dorfschullehrer gewesen und dann in der Stadt mehr oder weniger arbeitslos dann, weil er keine Tätigkeit mehr fand. Das ist schon eine Person, die an sich, also durch ihr Erlebtes, das, was sie weitergibt dann an ihre Kinder oder an die Kinder, die Kinder sehr stark prägt. Und Nur ist jemand, die ein sehr starkes Gerechtigkeitsgefühl hat. Also nicht nur für sich, sondern einfach, wenn sie irgendwas sieht, was ihr nicht zusagt, dann mischt sie sich ein. Also so ist sie erzogen worden, so ist sie vom Charakter. So bewegt sie sich dann auch in der Oberpfalz. Und in der Oberpfalz ist halt, also das Bild, was sie in der Oberpfalz hat, da staunt sie dann wieder, weil die einzigen Frauen, die ihr, sag ich mal, und Menschen, die ihr zulächeln, das sind Frauen, die Kopftücher tragen, aus dem Dorf in der Oberpfalz, deutsche Frauen. Und auch da ist natürlich das klassische Bild, was gedacht wird, ne? Also es kommen die kopftuchtragenden Frauen aus der Türkei nach Deutschland. Nein, die kopftuchtragenden Frauen in Deutschland treffen auf Minirock-tragende türkeistämmige Frauen und begrüßen sie aber auch herzlich. Dieses Bild war auch etwas, was ich wirklich also real gehört hatte von Frauen. Ne? So. Also das heißt, wir haben schon immer in einer Welt gelebt, die nicht eins so ist, wie uns irgendjemand versucht zu erzählen. Also weder in Deutschland haben wir die Emanzipation, den Feminismus schon immer gelebt und in der Türkei, die Türkei müssen wir aufklären, das Bild stimmt nicht. Also wir sind voller Widersprüche in beiden Ländern und haben alle Facetten von Träumen und Wünschen auch in beiden Ländern. Also auch der Feminismus in der Türkei, der derzeitige Feminismus in der Türkei, ist, würde ich sogar derzeit als viel, viel stärker beschreiben in seiner politischen Ausrichtung, als wir den heutzutage noch in Deutschland haben. Was aber auch natürlich mit Druck, mit dem politischen Druck, den sie erleben, in der Türkei zu tun hat.
Woran würdest du das festmachen? Also wie verstärkt sich das dann nochmal?
Also mein Eindruck ist, dass in den verschiedensten Bewegungen eigentlich die Frauen immer eine sehr große Rolle gespielt haben. Das ist zum einen, also wenn wir uns jetzt anschauen, bei den 68ern, in der Studentenbewegung, wenn auch ein paar Jahre später zumindest bekannt, waren sie da, sie waren aktiv, sie waren sichtbar. Es ist in der ArbeiterInnenbewegung, also wir haben mittlerweile ich rede jetzt erstmal nur von Deutschland, wir haben die Bilder von Frauen, die gestreikt haben, und das waren nicht wenige, und das waren migrantische Frauen. Schauen wir in die Türkei, da haben wir eigentlich auch seit den 60er, 70er Jahren immer eine sehr, sehr starke Bewegung gehabt. Achso, und dann die Frauenbewegung in Deutschland, noch weiterdenkend, dann später in den 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, verbunden mit der schwarzen Frauenbewegung und der migrantischen Bewegung, wo auch nochmal eine andere Form von Emanzipation stattgefunden hat. Also sie sind meistens meines Erachtens nach ganz vorne. Also von ihnen wird halt bloß nicht so viel erzählt. Also eine Anekdote kann ich vielleicht mal loswerden. Ich werde nie vergessen, als junge Frau bin ich angesprochen worden von einem Gewerkschaftsfunktionär, also auf oberster Ebene, der mir irgendwie erklären wollte, beim IG Metall 35-Stunden-Streik, die Frauen und die Migranten, die waren ganz vorne. Und ich werde das nie vergessen, weil ich dachte so, okay, das weiß ich doch. Und dann fragte ich ihn nur so, ja, und wo sind Sie jetzt innerhalb der Gewerkschaft? Und da ist er dann still geworden. Also da hat sich jetzt auch zum Glück ein bisschen was verändert. Ne? Also wir haben jetzt eine DGB-Vorsitzende und so, aber genau.
Bevor wir in den zweiten Teil des Buches einsteigen, möchtest du uns vielleicht noch mal mitnehmen in diese Lebenswelt der Gastarbeiterinnen in den 70er Jahren? Wie war dieses Ankommen in Deutschland? In was für Berufen haben Sie gearbeitet? Wie haben Sie gelebt?
Bei denen war, also es wird gesagt, die Fingerfertigkeit war wichtig. Das heißt, sie haben viel im Elektrobereich gearbeitet. Nur selbst ist jetzt in der Porzellanfabrik. Aber es sind viele Frauen bei Automobilzulieferern zum Beispiel gelandet. Und ihre Lebensrealität, sie haben halt wie die Männer in Wohnheimen gewohnt, hatten halt ihr eigenständiges Leben, haben die Familie zu Hause versorgt und haben dann so das ein oder andere erlebt. Also eine Frau zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es im Roman untergebracht habe, ich glaube nicht, die hat mir erzählt, die sind ganz aus Versehen in so einem Kinofilm gelandet, der halt, ich weiß nicht, wie die sich nennen, diese Soft, fast schon so ein Softporno-mäßig und waren dann total irritiert, weil sie halt, sie wollten ins Kino gehen und dann dachten sie so, ups, also das wollten wir jetzt nicht und sind dann rausgegangen.
Die Bahnhofskinos der damaligen Zeit.
Irgendwo wahrscheinlich dann, also ne, so neugierig, wie man dann ist, guckt man dann und sieht halt, da ist irgendwas und dann gucke ich mal rein und dann passiert halt sowas.
Wir machen im Buch einen kleinen Sprung wir lernen Tülay kennen, eine Arbeitskollegin, Freundin von Nur aus dem Wohnheim. Im Gegensatz zu Nur, die ja als Single nach Deutschland gekommen ist, hat Tülay ihren Mann in der Fremde zurückgelassen, in Antalya. Sie zog für die Kinder quasi nach Deutschland. Und mit ihr hat sie dann so die erste Rebellion in einer Fabrik in der Oberpfalz angezettelt, über die wir jetzt in der Passage nicht erfahren, aber die kommt vor. Ihr Mann kommt dann ein paar Monate später ebenfalls nach Deutschland, Ali, kommt aber nicht in die Oberpfalz, sondern nach Berlin und arbeitet dort am Band beim Automobilzulieferer Pierburg, der auch durch den Streik dann bekannt geworden
ist. Nach Neuss gehen die dann später.
Entschuldigung, ja.
Genau, Pierburg ist ja Neuss, genau.
Ah ja, klar. Aber sie sehen sich dann öfters, führen aber weiterhin eine Fernbeziehung. Und das ist, glaube ich, die Passage, wo wir jetzt einsteigen, oder?
Wir steigen jetzt, erstmal sind wir noch in der Oberpfalz, und zwar sind wir in dem Bereich, wir sind angekommen bei der Liebe.
Ja, genau.
Ne? So. Und,
die Beziehung
zwischen den beiden, genau. Also nicht nur zwischen den beiden, sondern... Also das ist auch spannend. In so einem Wohnheim passiert ja eine Menge. Also ich bin teilweise rot geworden. Ne? Ich dachte so, mein Gott, ich dachte, du kennst das Leben, aber man wird immer wieder überrascht. Einmal die Woche telefonieren Ali und Tülay. Meistens kommt Tülay nach dem Telefonat schimpfend die Treppen hoch ins Zimmer. Schnaufend setzt sie sich dann ans Fenster und zündet sich eine Zigarette an. Eigentlich raucht sie nicht. Nur wenn sie aufgewühlt ist. Sie schaut weit in die Ferne, ein feuchter Schleier zieht über ihre großen braunen Augen. Gleichzeitig zetert sie weiter vor sich hin. Nur liest in Tülays Blicken Sehnsucht und Leidenschaft. Sie kennt diesen Ausdruck der Liebe von ihrer Mutter. Heute eingetaucht im Gestern.
Oh Mann, meine Knochen tun mir immer noch weh. Eure Großmutter kann nicht die Finger vor mir lassen, sagt der heute noch oft am Frühstückstisch.
Wie ein kleiner Junge lacht er schelmisch und schaut zu meiner Nenne hinüber, während seine grauen, dicken Augenbrauen glücklich tanzen. Nenne brummt dann vor sich hin. Ihre Brauen zieht sie zu einem Ajib, das gehört sich nicht, zusammen. Als junge Frau konnte ich die Liebe deiner Großeltern in ihren Augen und an ihren Augenbrauen ablesen, erinnert sich meine Mamutschka. Heute studiere ich die Augen und die Brauen meiner Anne. Der Mann, der die Brauen meiner Anne seit ein paar Jahren tanzen lässt, heißt Herbert. Herbert ist groß gewachsen. Graugrüne Augen, mittlerweile graue, schlanke Brauen und seine Nase ist mit einer halbrunden Drahtbrille bestückt. Seine Lippen schmal und sein Kopf, seitdem ich ihn kenne, glatt rasiert. Nenne behauptet, er sei Annes deutscher Bruce Willis.
Sitze ich mit Nenne, Dede, Anne und Herbert an einem Tisch, kann es zu einer lustigen Augenbrauenparty kommen. Während Dedes Augenbrauen hin und her tanzen, Nennes zusammengekniffen heiraten, schlagen Annes Brauen Wellen von links nach rechts. Ihr ganzer Körper scheint sich in einen großen See der Liebe zu wandeln, wenn Herbert an ihrer Seite sitzt. Selbst an Tagen, an denen sie über ihn schimpft, ergreift die Leidenschaft über ihre Brauen Besitz von ihrem Körper. Dedes frühes und wesentliches Erbe an meiner Anne sind seine Augenbrauen. Auch ich bin nicht verschont geblieben von diesem Vermächtnis. Wenn mein Herz besonders aufgeregt schlägt, bewegen sich meine Brauen zum Takt meines Herzens. Oberpfalz 1973. Dieses Ding mit der Liebe ist nicht immer so einfach, weiß Sabrie. Als Briefeschreiberin des Wohnheims kennt sie fast alle Liebesgeschichten der Frauen. Die, die nicht schreiben können oder denen das Schreiben schwerfällt, gehen zu Sabrie. Sabrie kommt aus Diyarbakır und hat in Ankara Medizin studiert. Sie hat rotes, langes Haar und kastanienbraune, runde Augen. Wie alle Frauen arbeitet sie in der Porzellanfabrik. Sie träumt davon, wieder in einer Universität zu studieren. Erst will sie etwas sparen und dann studieren, hier in Deutschland. Sabrie schreibt Briefe an Daheimgebliebene und Liebesbotschaften. Die Post geht in die Türkei und in Wohnheime in der weiteren Umgebung in Deutschland. Sabrie, die Liebesbotin, wird sie zärtlich von den Frauen im Wohnheim genannt. Die Botin hat sich ein paar Tage freigenommen und ist zu Freundinnen nach Duisburg gefahren. Nur vertritt Sabrie in dieser Zeit. Nach der Arbeit schreibt sie nun täglich dutzende Briefe in die Türkei. An Kinder, Ehemänner, Mütter und Väter. Tränen schmücken die Briefe. Sie beschreibt das Leben in der Fremde und die Sehnsucht nach den Lieben zu Hause. Die Frauen erzählen, nur schreibt. Während sie schreibt, entwickelt Nur Traumlandschaften auf Leinwand, episch-lyrische Filmformate. Sie sieht die Daheimgebliebenen, lachend und weinend, wie die Dörfer, Steine, Geröll, üppige Flora und bunte, lebendige türkische Städte. Sie verliert sich in Tagträumen in der Ägäis, auf einer Insel, in eines der abgelegenen Dörfer am Rande des ostanatolischen Taurusgebirges oder in eine kleine Stadt an der Schwarzmeerküste. Nur bewegt sich zwischen Olivenbäumen, läuft auf trockenen, mit Disteln übersäten Boden und rennt von Teeplantagen zu Haselnussfeldern. Sie umarmt Kinder, weist deren Väter zurecht und küsst die Hände der Großmütter und Großväter. Für eine kurze, kostbare Zeit lenkt es sie von ihrem eigenen Heimweh ab. Die Frauen im Heim sind ihr sehr dankbar. Nur in einem Brief verliert sie das Publikum. Nesrin, eine der Frauen aus Nurs Wohnheim, bittet sie um einen richtigen Liebesbrief. Ihr Liebster lebt in einem Wohnheim für Männer. Früher standen sie gemeinsam in der Fabrik am Band. Heute arbeitet er mehrere hundert Kilometer entfernt beim Autoproduzenten. Was soll ich schreiben? Fragt Nur.
Chris, du weißt schon. Das, was man so schreibt, antwortet Nesrin und zwinkert ihr zu.
Nur versteht nicht ganz, was Nesrin meint, fragt aber nicht weiter nach. Sie fängt an zu schreiben, ihre Gedanken, ihre Sehnsüchte. Sie schreibt über die Fabrik, das Wohnheim, die vielen Ungerechtigkeiten, die sie tagtäglich erleben. Über die Aisha aus Marokko, die auf ihrem Pass 19 Jahre alt ist, in Wirklichkeit aber erst 17, deren Arme vom vielen Heben der Planken schmerzen und die deshalb nachts kaum schlafen kann. Über die 24-jährige Selandia aus Griechenland, die einen Deutschen geheiratet hat und mit ihm keine Wohnung findet, weil sie sich nicht kirchlich trauen ließen. Im Dorf wird sie als Kommunistenschwein beschimpft und ihr wird eine wilde Ehe vorgeworfen, trotz standesamtlicher Trauung. Über Sibel aus der Türkei, die fast täglich von der Leitung angebrüllt und als faul beschimpft wird, weil sie die Anweisungen nicht versteht. Und über Koyungüsü, ihre heimliche Verbündete auf dem Friedhof. Innerhalb weniger Minuten füllen sich die Seiten. Mit jedem folgenden Blatt Papier spürt Nur ihre angestauten Wut und Trauer nach. Lang ist der Brief, sehr lang. Nesrin ist begeistert, als sie die vielen Seiten sieht. Nur ist glücklich, ihre Gefühle so ausführlich auf Papier gebracht zu haben. Ihr erster Liebesbrief, denkt sie stolz. Gemeinsam mit Nesrin bringt sie den dicken Brief zur Post. Nur ist ebenso aufgeregt wie Nesrin. Jeden Abend fragen sie die Heimleiterin nach Post für Nesrin.
Der Geliebte von Nesrin lässt sich mehrere Wochen Zeit mit der Antwort. Nesrin und Nur werden unruhig. 2 Wochen nach dem Opferfest, es ist bereits Anfang Februar, kommt das Antwortschreiben. Der Brief fällt kurz aus, sehr kurz. Nur ist enttäuscht. Schließlich hat sie Inneres auf das Papier gebracht. Nesrin zeigt sie ihre Enttäuschung nicht. Diese schaut aufgeregt auf das Blatt. Nur liest Nesrin den Brief vor.
Böjem, mein Käfer. Was ist das für ein kühler Brief? Wer sind all diese Menschen? Hat die Arbeit dich verrückt gemacht? Wer ist Koyungösü? Gibt es etwa einen anderen Mann in deinem Leben? Oder habe ich dich verärgert? Wenn du mich nicht mehr willst und es einen anderen Mann gibt, sag es mir. In zärtlicher Erinnerung streichle ich deine weichen Brüste und küsse deine vollen Schenkel und Lippen. Dein R.A.
Nurs Gesicht rötet sich beim Lesen. Nesrins Augen werden immer größer. Mit dem letzten Punkt im Brief kreischt Nesrin auf.
Chris, Mädchen, was hast du geschrieben?
Über die Arbeit, das Leben, antwortet Nur. Alles, was mir durch den Kopf ging, Gedanken und Gefühle eben. Was für ein Idiot. Konnte der nicht richtig lesen? Ich habe doch über meine Gefühle geschrieben. Was für ein Esel, denkt Nur. Nesrins Stimmlage erinnert Nur an die Krähen, die sie am Friedhof manchmal beobachtet.
Gefühle? Was? Warum? Du solltest ihm etwas Heißes schreiben. Hast du noch nie einem Mann geschrieben? Hast du noch nie einen glühenden und verführerischen Brief geschrieben?
Nurs erster Liebesbrief war ein absolutes Fiasko. Die fehlende Erotik in Nurs Brief korrigiert Sabri mit einer doppelten Dosis Erotik im darauffolgenden Brief und rettet so die Kommunikation des Paares. Tag für Tag verlassen Briefe das Wohnheim. Liebevolle, traurige, kämpferische und erotische. Nur schreibt auch an ihren Vater, ihre Mutter und ihre Brüder. Sie hilft weiterhin den anderen Frauen im Wohnheim beim Schreiben von Briefen. Lediglich von Liebesbriefen, den erotischen, lässt sie jetzt die Finger. An einem Liebesbrief wagt sie sich erst viele Jahre später wieder. Es wird ihr eigener sein.
Ja, vielen Dank. Warum ist es dir so wichtig gewesen, diese Alltagsszenen so differenziert zu beschreiben, so zu erzählen? Welche Rolle spielt da jetzt auch gerade die Sprache oder in dem Fall das Schreiben können? Ist es ein Hindernis, ist es ein Werkzeug oder ist es dann später eben auch eine politische Ressource?
Also diese alltäglichen Szenen, die waren mir so wichtig, weil die machen ja das Ganze lebendig. Also da, ich habe angefangen, Filme zu sehen, wenn die Frauen erzählt haben und wenn sie von ihren alltäglichen Sachen und nicht nur von diesem, wir haben gekämpft, wir haben dann, sondern wirklich, also dieses, der Brief, der geschrieben wurde, die Ängste, die da waren, die Art, wie sie verliebt waren, die Art, wie sie Wohnung, also so, das waren so die Sachen, die das Ganze irgendwie so menschlich gemacht haben. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass zumindest teilweise mit einzubinden, mit aufzunehmen, weil ich finde, das zeigt halt auch sehr viel Normalität, die sie gelebt haben. Also nicht also klassische, also auch den klassischen Vorstellungen wahrscheinlich vieler Menschen entgegenwirkend. Also ne, ich glaube, die wenigsten haben jetzt daran gedacht, also über das Liebesleben von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern nachgedacht. Aber das war es ja. Es waren ja Menschen, die gekommen sind. Und natürlich haben sie geliebt, natürlich haben sie sich gestritten, natürlich also haben sie geweint und gelacht. Und das ist, glaube ich, das, was ich versucht, warum ich einen Roman geschrieben habe und das auch der, warum ich es versucht habe, halt mit reinzunehmen oder zu beschrieben habe. Das Schreiben, das sie schreiben konnten, war natürlich, also für die, die schreiben konnten, eine politische Waffe, die sie später nutzen konnten, gerade wenn sie dann auch irgendwann Deutsch gelernt haben und Deutsch schreiben konnten. Also das erste große Frauentreffen fand ja in Frankfurt statt in den 80er Jahren und das waren halt viele Frauen, die dann sich irgendwie schon, also migrantische Frauen auch und deutsche Frauen, aber migrantische Frauen, die sich schon irgendwie verbunden haben Und sicherlich nicht nur Frauen, die schreiben konnten, aber größtenteils Frauen, die schreiben konnten, ja. Und deswegen gab es auch, also es gab ja auch sehr früh Analphabetisierungskurse. Also die ganze Frauenbewegung, die migrantische Frauenbewegung hat eigentlich das, was uns dann verkauft worden ist als Integrationskurse, hat diese Integrationskurse schon Jahre vorher gemacht. Also sie haben Analphabetisierungskurse gemacht in der Muttersprache und in allen Muttersprachen. Also nicht so, dass die Türkeistämmigen nur Analphabeten waren, die Griechen waren es genauso, bei den Italienern und Spaniern etc. war es ähnlich. Also Analphabetisierungskurse gab es sehr früh, es gab Deutschkurse sehr früh und das ist aus einer Selbstorganisation heraus entstanden. Also der erste türkische Frauenverein war Ende der 70er Jahre gegründet worden in West-Berlin. Die haben damals noch gefordert vom Berliner Senat, dass in den Betrieben Deutsch gelernt werden sollte, damit die halt, also dass das eine betriebliche Aufgabe sei. Wir sind nicht mit durchgekommen, aber da sehen wir, wie viel weiter sie eigentlich waren, als wir dann irgendwann, als sie mit unseren Integrationskursen kamen.
Aber auch das war schon ein Thema der ersten Arbeitskämpfe, dass es Deutschkurse gibt, dass es Alphabetisierungskurse gibt und sowas. Also das war nicht von Anfang an geplant, jetzt seitens der Regierung bzw. der Betriebe.
Naja, die haben ja keine Tätigkeiten gemacht, wo sie die Sprache brauchten. Also, oder man dachte, sie bräuchten nicht die Sprache. In der Praxis hat sich dann doch herausgestellt, natürlich brauchst du, egal was du machst, auch für einfache Tätigkeiten eine Sprache, weil du musst ja verstehen, was du machen sollst, ob du nach rechts gehen sollst oder nach links gehen sollst. Ne? Allein damit fängt das ja an. Aber Sprache war von Anfang an, ja. Und also so wie mir die Frauen auch berichten, die haben halt teilweise dann, also die haben dort am Band, also Spanisch, Griechisch und Türkisch gelernt. Ne? Also so, die haben sich dann in Mixsprachen, also alles, was sie irgendwie aufgeschnappt hat, unterhalten.
Du schilderst ja auch diesen Zusammenhalt zwischen den Arbeiterinnen, dieses Füreinander dastehen, Dasein, das Einstehen auch füreinander, als starkes Zeichen der Solidarität. Wie wichtig war das für das Leben in Deutschland damals? Man war ja in den Wohnheimen abgetrennt eigentlich von der Mehrheitsbevölkerung, der deutschen Bevölkerung und hatte da keine Kontakte.
Na, das meiste haben sie ja erst mit der Zeit mitbekommen. Also das heißt, also wenn ich jetzt, man muss sich vorstellen, ich komme in ein anderes Land, ich kann erstmal die Sprache nicht, was ich vielleicht kann, sind Zahlen lesen und wenn ich dann beim Nachbar sehe, wie viel er mehr verdient, obwohl er vielleicht weniger Zeit gearbeitet hat und ich mehr Überstunden habe, dann plus minus, also weiß ich, dass da irgendwas anders ist. Sehr stark war diese Zeit 1973, aber es hat schon Ende der 60er Jahre eigentlich angefangen. Also es gibt einen sehr bekannten Streik Ende der 60er bei Balsen, also von den Keksunternehmen Balsen, wo spanische Frauen gestreikt haben und weil sie auf einmal, also der Akkord erhöht werden sollte und dann Sprachverständigungsschwierigkeiten etc. Und dann haben sie gestreikt und sind auch entlassen worden und also die mehr als die Hälfte von ihnen und der größte Teil von ihnen ist dann auch wirklich wieder zurückgegangen nach Spanien und ein Teil ist geblieben und hat sich woanders eine Tätigkeit gesucht und gefunden, was Ende der 60er Jahre noch eher möglich war, weil es halt mehr Arbeitsplätze gab. Und 73 ist halt so ein bekanntes Jahr, ich komme jetzt auch gleich auf diese Zeit, 73 ist so ein bekanntes Jahr, weil es gab in der gesamten Bundesrepublik mehr als 300 sogenannter wilder Streiks. Ein wilder Streik bedeutet, dass die Gewerkschaft da nicht klassischerweise mit eingebunden war und der Arbeitgeber. Also in Deutschland ist es ja so, dass also es kam aus einem Bedarf heraus, dass sie gestreikt haben. Sie haben was gesehen, was ihnen nicht gefallen hat und haben dann beschlossen, dass sie nicht arbeiten werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass es also mehr als 300 gab und wir wissen, haben diese Zahl im Raum, aber wissen halt, der bekannteste ist, glaube ich, der Ford-Streik, der halt nicht erfolgreich war, dass ein Sprachführer dann auch des Landes verwiesen worden ist später. Dann ist halt als sehr bekannt, halt dieser mittlerweile sehr bekannt, dieser Frauenstreik in Neuss, also ich hoffe zumindest mittlerweile sehr bekannt, der nämlich zu was ganz Besonderem geführt hat, nämlich dass die damalige sogenannte Leichtlohngruppe, die es gab in allen Betrieben, also sprich, man hat für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen als die Männer, aber durfte das ja offiziell nicht, weil nach dem Grundgesetz waren Frau und Mann gleichgestellt. Deswegen hieß es, sie machen leichtere Arbeit und deswegen kriegen sie weniger Geld. Und Neuss war in der Bundesrepublik der erste Betrieb, der deutschlandweit die Leichtlohngruppe aufgelöst hat, aufgrund des Drucks der Frauen, aufgrund dieses Streiks 1973. Und das ist für mich deutsche Geschichte.
Absolut. Wir werden gleich noch mehr über den Streik erfahren. Lass mich noch eine Frage kurz dazwischen schieben, weil du gerade auch angesprochen hast, die spanischen Gastarbeiterinnen, italienischen, die türkischen kommen auch im Buch vor. Kannst du uns kurz noch erzählen, wie dieser Zusammenhalt auch zwischen den Sprachen, zwischen den Nationalitätengruppen damals gewirkt hat? War das so nebeneinander oder hat man sich tatsächlich dann auch untereinander verstanden und irgendwie solidarisiert?
Naja, während dieser Streikgeschichten, die Streiks, die ich mitbekommen habe, also Neuss ist ja, also bei Heller in Lippstadt gab es ja auch einen Streik. Das sind Frauen gewesen, die dann in ihren verschiedenen Sprachen irgendwie miteinander kommunizieren konnten. Also sie haben es irgendwie, es ist ja auch so, wenn ich möchte, kann ich mich mit jemandem unterhalten, wenn er nicht meine Sprache spricht. Also wenn man will, dann geht es irgendwie. Und das haben die halt geschafft und die haben, so wie zum Beispiel die aus Lippstadt, die Frau hatte mir erzählt, ich konnte Spanisch und ich konnte diese Sprache und jene Sprache, also von allen Sprachen halt sicherlich ein bisschen, aber sie hat halt was mitgenommen und die konnte sich unterhalten mit diesen Frauen. Und dann gibt es ja noch ein weiteres Format, was Menschen zusammenbringt, und das ist Essen, Tanzen und Singen. Und das ist in der Streikbewegung aus diesen Herkunftsländern auch ein Phänomen, was ähnlich ist. Also man muss dazu sagen, die sind ja auch Frauen gewesen, also die kamen, also in der Türkei war Anfang der 70er Jahre noch der Militärputsch. Wir hatten die Junta in Griechenland, wir hatten in Spanien Franco, also das, kamen alle aus sehr autoritär strukturierten Ländern, und wenn sie auch vielleicht nicht politisiert schon hergekommen sind, waren sie, oder bewusst politisiert hergekommen sind, waren sie in irgendeiner Form schon auch politisiert. Also man hat es vielleicht nicht gesagt, ich bin politisch, aber man war schon aufgrund dessen, wo man gelebt hat, irgendwie schon eine Form von Politik mitbekommen.
Dann gehen wir jetzt auch auf die Barrikaden im Buch. Nur lebt zwischenzeitlich in Berlin mit einer Freundin zusammen, Mercedes. Mhm. Thülay und Ali sind nach Neuss gezogen, wiederum aus Berlin weg. Thülay erfährt dort zum ersten Mal von den großen Streiks Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, lernt international besetzte Betriebsräte kennen, und in die Szene oder in diese Atmosphäre tauchen wir jetzt ein.
Genau. Schon knapp eine Woche später erreicht die beiden ein Eilbrief von Thülay. Sie bittet die beiden, für ein paar Tage nach Neuss zu kommen. Im Betrieb sei ganz schön was los. Und sie brauche die Freundinnen, auch für die Kinder. Ali müsse noch bei seinem Vater bleiben, der im Sterben liegt. Trotz Sommerhochsaison für die Pension schaffen es Mercedes und Nur, dass Rosas Eltern ihn freigeben. Am 11. August 1973 steigen sie in den Zug nach Neuss. Thülay holt sie am Abend mit ihren Kindern vom Bahnhof ab. Alle zusammen gehen sie in Zachilis, ein griechisches Restaurant. Thülay ist dort mit ihrer und anderen Kollegen verabredet. Auf dem Weg weiht Thülay die Freundinnen in die neuesten Entwicklungen im Betrieb ein. Seit dem Streikversuch im Juni brodele es. Wir wollen mehr Geld, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und wir werden die Arbeit niederlegen, am Montag. Ich bin so glücklich, dass ihr hier seid. Ohne euch könnte ich das nicht schaffen. Die Kinder, der Streik, alles. Ich brauche eure Unterstützung, eure Freundschaft. Im Achilles werden sie von 20 Frauen jubelnd begrüßt. Ira nimmt Nur und Mercedes in die Arme und flüstert ihnen ins Ohr. Schwestern, lasst euch drücken. Ich habe das Gefühl, euch schon seit Jahren zu kennen. Euer Ostereier-Protest war einmalig. Thülay hat mir bereits so viel von euch erzählt. Bis spät in die Nacht sitzen die Frauen im Restaurant. Thülays Kinder liegen auf der Holzbank und schlafen. Anfangs flüstern die Frauen verhalten, sind ernst und sehr bedacht. Später feiern sie ausgelassen. Sie beschließen, am Montag den Betriebsrat aufzusuchen. Er soll ihre Forderungen der Geschäftsleitung vorlegen. Sie fordern die endgültige Streichung der Leichtlohngruppen und eine Mark mehr die Stunde für alle. Diesmal werden sie sich nicht beschwichtigen lassen. Sie werden kämpfen. Mit einem lauten Yamas Shedefe und Salut prosten sich die Frauen zu und singen gegen Ende des Treffens die Lieder der Welt in den vielen Sprachen, die sie haben, in die laue Sommernacht. Ira, Mercedes, Nur und Tülay und die Kinder verlassen als Letzte das Lokal. Die Sonnenstrahlen treffen durch die Fensterscheibe von den Vorhängen gefiltert ins Zimmer auf den mit Zeitungspapier bedeckten Esstisch. Es ist Sonntagmittag. Nur Mercedes, Tülay und die Söhne sitzen um den Tisch und besprechen, was auf die Plakate soll. Dann bemalen sie drei große Pappen mit den Forderungen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Drei Plakate in drei Sprachen. Deutsch, Spanisch und Türkisch. An die Pappen kleben sie dünne Holzlatten zum Halten für die Hand, zum Hochhalten der Forderung. Wenn der Betriebsrat am Montag Erfolg hat, werden wir sie vielleicht gar nicht brauchen. Tülay ist hoffnungsvoll. Mercedes und Nur lächeln sie an. Egal, was passiert, du bist nicht allein, wir sind bei dir, sagt Nur. Jetzt lass uns aber los, Eis essen. Wir haben es den Kindern versprochen. Die haben so toll gemalt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit,
schallt es am Tor des Werks. Am Montag, dem 13. August 1973 um 5.30 Uhr morgens stehen 300 Frauen vor dem Werktor. Unter ihnen viele Vertrauensfrauen. Tülay ist mit dabei.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit,
rufen die Frauen. Um 7 Uhr steht die Polizei vor dem Tor. Mit Knüppeln in der Hand gehen sie auf die Streikenden zu. Handgemenge, zwei Frauen werden verhaftet. Die Frauen vor dem Tor wollen den Betriebsrat beauftragen, noch heute ein Gespräch mit der Geschäftsleitung zu suchen. Der Betriebsrat diskutiert mit den Frauen. Wir werden nicht gehen, wenn ihr nicht mit der Geschäftsleitung sprecht, ruft eine der Frauen. Klaus, du musst was tun. Unterstützt uns, ruft eine andere. Klaus, der Vorsitzende, sucht das Gespräch mit der Geschäftsleitung. Diese lehnt eine Verhandlung und die Forderung der Frauen ab. Die Leitung droht mit Entlassung. Alle 300 Frauen sollen entlassen werden. Der größte Teil ist in der Gewerkschaft. Klaus beruft eine Versammlung ein. Bis zum späten Abend diskutieren der Betriebsrat und die Frauen. Am Abend droht die Geschäftsleitung nicht nur den Frauen, sondern auch dem gesamten Betriebsrat mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Herr Klaus Karsten, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass alle wieder ihren Platz einnehmen, werde ich dafür sorgen, dass Sie die längste Zeit Betriebsrat gewesen sind. Ich werde Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen für diesen Aufruhr persönlich verantwortlich machen, brüllt Geschäftsleiter Schneider am späten Abend in den Telefonhörer. Herr Schneider, lassen Sie uns morgen weiterreden, beendet der Betriebsratsvorsitzende sehr ruhig das Telefonat. Klaus hört nur noch ein Klicken. Schneider hat aufgelegt. Spät kommt Tülay mit Ira nach Hause. Ufuk, Adem und Nehir liegen bereits im Bett. Nur und Mercedes warten ungeduldig. Sie haben die Polizei gerufen. Mit Knüppeln sind sie auf uns los. Zwei Kolleginnen aus Griechenland sind verhaftet worden. Eine habe ich auf dem Heimweg zu Hause besucht. Sie sah schlimm aus, Blutergüsse an den Armen. 10 Stunden wurden sie verhört. Brutal waren sie. Die Frauen sollten sagen, sie würden wegen Politik streiken, damit sie abgeschoben werden können, sagt Tülay. Und setzt fort. Mit dem Direktor gab es keine Einigung und es wird keine geben. Wenn wir wieder einknicken und warten, nichts weiter tun, dann war es das. Die Geschäftsleitung droht zwar aktuell mit Entlassungen, aber wir waren lange genug ruhig. Wir hatten beschlossen zu streiken und das machen wir jetzt auch. Heute früh waren wir 300, am Abend 600. Wir werden Flugblätter drucken, zwei verschiedene, aber mit fast identischem Inhalt. Ira zwinkert den Frauen zu. Das erste Flugblatt werde ich gleich mit den Kolleginnen drucken lassen. Dann gibt es noch eins vom Betriebsrat, in verschiedenen Sprachen. Da sind auch all unsere Forderungen abgedruckt. Gleichzeitig wird er uns darauf aufmerksam machen, dass der Betriebsrat verpflichtet ist, uns darauf hinzuweisen, dass Kampfmaßnahmen wie Streiks zu unterlassen sind. Klaus ist einfach gut. Ich muss jetzt gleich weiter. Die Frauen warten. Tülay, wir sehen uns morgen um 6 Uhr früh vor dem Tor. Ira hängt ihre Handtasche um, umarmt alle drei Frauen und geht. Nur Tülay und Mercedes legen sich in das große Ehebett. Unser erster Erfolg. Der Betriebsrat solidarisiert sich mit uns, sagt Tülay und schläft mit einem Lächeln ein. Als Tülay am Dienstag bei dem Betrieb ankommt, hört sie bereits aus der Ferne den Tumult. Die Frauen rufen:
Alle raus!
Es ist 5.30 Uhr. Tülay begrüßt die Frauen und geht durchs Tor, stempelt ihre Karte an der Stechuhr und läuft dann durch die Abteilungen. Sie fordert Frauen, die am Band arbeiten, auf, nach draußen zu kommen. Einer der Vorarbeiter erwischt sie und ruft hinter ihr her.
Hey, ihr faules Pack, Ich habe dich gesehen und deine Freundin auch. Wollt nur Geld, aber nicht arbeiten. Früher gab es sowas nicht. Da wusste man noch, was Zucht und Ordnung heißt. Da haben Frauen sich wie Frauen benommen. Selbstlos, treu und pflichterfüllend. Sie kannten ihren Platz und hörten auf ihre Männer. Immer mehr Frauen strömen aus dem Gebäude und setzen sich vor das Tor. Ira drückt Tülay mehrere Flugblätter zum Verteilen in die Hand. Gemeinsam mit den anderen Frauen rufen sie:
Eine Mark mehr! Eine Mark mehr!
Am Nachmittag kommen Mercedes und Nur mit den Kindern. Sie bringen Butter und Käsebrot und Wasser mit. Es ist ein sehr heißer Sommertag. Mehr und mehr Frauen, aber auch Männer beteiligen sich am Streik. Auf der anderen Seite des Tores brüllt jemand:
Vergasen sollte man euch!
Tülay ist sicher, dass es der Vorarbeiter war, der sie heute Morgen schon beschimpft hat. Nur, die neben dem Tor steht, hört und sieht den Mann mit der dumpfen Stimme. Er steht rechts auf der anderen Seite des Tores. Sie hat durch die Menge und das Stimmgewirr jedes Wort des Mannes verstanden. Ihre Augenbrauen zusammengekniffen, läuft sie zu ihm. Sie ist wütend und gleichzeitig ist ihr speiübel. Am Tor angekommen, spuckt sie ihm vor die Füße. Schäm dich, schämen solltest du dich, du Nazi. Die Frauen um Nur jubeln und klopfen mir auf die Schultern. Der Vorarbeiter holt aus, Nur bückt sich und seine Faust schlägt ins Leere. Er möchte noch etwas sagen, rufen, vergeblich. Laut tönt ihrer Stimme weit in alle Richtungen. Schaut mal her, der Betriebsrat hat all unsere Forderungen aufgelistet, obwohl er natürlich nicht mitstreikt. Die Frauen freuen sich, schnalzen mit der Zunge und rufen:
Keine Leichtlohngruppe, keine Leichtlohngruppe.
Das Flugblatt und die Erklärung des Betriebsrats wandern von Hand zu Hand und werden laut vorgelesen. Den Vorarbeiter hört keiner mehr. Heute eingetaucht im Gestern. Der Typ vor mir trug ein T-Shirt mit dem Abbild des Mannes, der für eines der größten Menschheitsverbrechen verantwortlich war. Der dieses Verbrechen in dem Land, in dem ich geboren wurde, initiiert hatte und auf ein bereites Volk getroffen war. Der Mann, der vor einem halben Jahrhundert Millionen Menschen ermordet hatte. Auf seiner Brust ein Bild des Mannes, der auf dem Boden, auf dem wir standen, immer noch, obwohl er schon lange tot war, ausreichend Hass sät. Dieser Viereckschnäuzer war nie weg, er blieb in den Köpfen und seine Gedanken und Feindbilder wurden von Generation zu Generation weitergetragen, bis heute. Sie haben ein großes interessiertes Publikum, eine Fangemeinde, Ausführende und Assistierende. Sie sind parteipolitisch vertreten, erhalten Wahlwerbungsgelder, sitzen im Parlament und tödlich im Untergrund. Und sie sind keine abstrakten Gedanken. Sie sitzen in Jeans, Kostümen und Anzügen in wichtigen Positionen. Es war im April 1993. Hoyerswerda, Rostock, Mölln hatten Spuren hinterlassen. Der Asylkompromiss war abzusehen. Er grüßte von Weitem, kam direkt auf mich zu. Ich sah sein Gesicht nicht, dafür umso deutlicher das Gesicht auf seinem T-Shirt. Als er an meinem Stand angekommen war, lächelte er. Ich schaute auf den Viereckschnäuzer auf seiner Brust und unter dem Tisch hielt ich in meiner rechten Hand die Zeitung, deren Abonnement sich verkaufte. Wochentags bereitete ich mich auf das Abitur vor. An den Wochenenden stand ich in Einkaufsstraßen und Zentren und bot Abonnements von Tages- und Wochenzeitungen an, um ein wenig Geld zu verdienen. »Hallo, wollen wir was machen? Eis essen?« hörte ich ihn fragen. Für ihn unsichtbar unter dem Stand hatte ich die Zeitung zu einer Art Baseballschläger gedreht und umklammerte die Rolle mit beiden Händen. Ich glaubte, ihn missverstanden zu haben und fragte: Was? Magst du ein Eis? Kam als Antwort. Ich sah auf seine breite Brust, auf der Hass sich nach außen wölbte, schluckte. Weder mein Baseballschläger aus Zeitungspapier würde ausreichen, noch meine halbtrainierten Oberarme. So sah ich ihn einfach nur an, lächelte und sagte sehr ruhig und deutlich: Du bist mir nicht gewachsen, weil du dein Hirn mit dem kleinen Mann auf deinem Shirt verseucht hast. Er drehte sich um und ging. Ich schaute hinterher. Meine Finger waren weiß gedrückt fest um den Papier-Baseballschläger. Gefühlte Minuten stand ich da und bewegte mich nicht. Dann packte ich schnell meinen Stand zusammen. Ich war mir nicht sicher, ob er nicht zurückkommen würde, eventuell mit Verstärkung. Deshalb fuhr ich zurück ins Büro. Dort erzählte ich meinem Chef, was passiert war. Der Chef verstand meine Panik nicht. Das sei doch normal in Brandenburg, sagte er. Die Jungs seien harmlos. Das sei doch nur ein kleiner Flirtversuch. Ich solle nichts übertreiben. Seine Reaktion überraschte mich nicht. Seit die Deutschen keine Mauer mehr hatten, verschob sich auch ihre Erinnerungskultur. Wobei der antifaschistische Schutzwall noch nie besonders gut funktioniert hatte.
Diesen Schutz gab es auch vor dem Fall der Mauer in keiner Himmelsrichtung, an keinem Ort. Ohne diese Mauer waren wir aber endlich wieder wer. Wir können nichts dafür, das war früher. Oder Opfer waren wir Deutsche ja auch, hörte man laut auf beiden Seiten. Mein Chef gehörte eindeutig zu diesem Wir, das wieder wer war. Er sah das Wir nicht, das ich eine Woche zuvor in Sachsen angetroffen hatte. Am Wochenende zuvor war ich mit meiner Band bei einem kleinen alternativen Fest in Sachsen gewesen. Nur zu einem Auftritt. Eine laute Feier danach. Wir waren zwei Frontfrauen, eine Gitarristin, eine Schlagzeugerin und eine Bassistin. Wir sangen über Liebe und Politik. Es hatte Spaß gemacht, das Konzert und die Party. Wir waren gut gelaunt. Wir sangen ausgelassen und in den frühen Morgenstunden fuhren wir mit unseren zwei Autos zur Jugendherberge. Ich stieg aus und stand einem Dutzend Männer gegenüber. »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus«, riefen sie und reckten die rechte Hand gegen Himmel. Sie hatten auf uns gewartet. Drei Kahlgeschorene bewegten sich auf uns zu. Der Chor hinter ihnen rief »Heil, heil, heil«. Ich sprang zurück in den Wagen, die Fahrerin gab Gas, die Reifen quietschten. Wir fuhren vom Parkplatz der Jugendherberge auf die leere Landstraße. Sie folgten uns, mindestens drei Autos. Ein Kennzeichen begann mit HH, das andere mit D. Das dritte konnte ich nicht erkennen. Wir fuhren über das Land und durch Dörfer. Wir hatten HH und D vier Stunden im Rücken. Aber kurz vor Berlin drehten sie ab. Neuss, 1973. Am Nachmittag fahren drei Polizeibusse vor. Weder Vorarbeiter noch Geschäftsleitung sind zu sehen. Die Beamten verlangen, dass die Streikenden das Werkstor räumen. Sie geben Anweisungen durchs Megafon. Nur und Tülay, die am Tor stehen, beobachten, wie zwei Beamte versuchen, Ira festzunehmen und mischen sich ein. »Hey, was machen Sie da? Lassen Sie das!« Frauen um Frauen umringen die Beamten. »Zurück!« brüllt einer der Polizisten. Er greift an seinen Gurt, mit den Händen umklammert er seine Pistole und richtet den Lauf hoch. Eine ältere griechische Frau tritt direkt vor ihn. »Hast du Angst vor uns?« »Wir sind alle ohne Pistolen. Wir sind Frauen, deine Schwestern und deine Mütter. Ich könnte deine Großmutter sein. Wir haben keine Waffen. Wir wollen nur eine gleiche und faire Bezahlung. Wir wollen unser Recht.« Der Polizist wird von Kollegen am Arm gezogen und es geht in die Busse. Die Presse ist vor Ort, die Polizei zieht ab. Dabei schimpft der junge Beamte. »Dreckiges Ausländerpack, euch mache ich fertig.« Ein paar Minuten später kommen zwei weitere Busse. Kurz bevor Ira den Betrieb verlässt, um nach Hause zu gehen, nimmt die Polizei sie mit. Die Presse filmt alles vor Ort. Sie filmt die Polizei, sie filmt Ira, sie filmt eine brutale Festnahme und Frauen, die immer lauter ihrem Ärger Luft machen. Schichtwechsel. Die Spätschicht übernimmt die Streikposten am Tor. Dieser Streik ist in die Geschichte eingegangen, wenn auch nicht in die deutschen Geschichtsbücher. Von Mund zu Mund tragen sie ihn weiter. Jedes Mal, wenn sie von ihren Kämpfen erzählen, spüre ich eine wachsende Kraft in meinem Körper. Doch wenn über unsere Mütter, Tanten und Großmütter in Deutschland gesprochen oder geschrieben wird, nennt man sie unterdrückt, schwach, unselbstständig oder abhängig. Das sind die Worte, die die Bilder unserer Mütter prägen. Unsere Mütter streikten und protestierten, sangen und tanzten.
Ja. Der Konflikt um die Arbeitsbedingungen hat sich zugespitzt. Wir haben quasi die Eskalation erlebt. Wie hast du diese Balance zwischen persönlicher Betroffenheit der Frauen und der politischen Bewegung im Text angelegt? Was war dir da wichtig?
Schwierige Frage. Also mir war schon wichtig, diese persönliche Betroffenheit, also es ist schon eine subjektive Geschichte, klar. Also mir war schon wichtig, diese subjektive das wiederzuspiegeln. Also ich meine, Geschichte ist letztendlich auch subjektiv. Es gibt keine neutrale, also oder wenig, weil es sind Geschichten, die erzählt werden. Und deswegen ist ja auch, also gibt es ja auch, ist ja unsere Geschichte, Geschichtsschreibung ja meist auch männlich geprägt, weil sie halt von Männern geschrieben worden ist. Und alles, was diese Frauen erzählt haben, ist halt auch Geschichte. Und das ist natürlich, gab es auch Widersprüche in dem, was sie erzählt haben. Aber mir war schon wichtig, ein Bild zu zeigen, wo sie sich wiederfanden. Und ich habe auch, und das mache ich jetzt auch, ich schreibe gerade an meinem zweiten Roman, ich habe auch immer wieder Also als ich dann fertig geschrieben habe, ich den erst, und es irgendwann dann soweit war, dass es halt um wirklich Veröffentlichung ging, da habe ich denen das auch gezeigt. Also dass sie nochmal selbst lesen und ob sie sich da wiedersehen und wiederfinden. Das war mir schon sehr wichtig, ja.
Und wenn man jetzt diese Solidarität zwischen den Frauen, auch der unterschiedlichen Herkünfte, betrachtet, die ja ein zentrales Element auch einnimmt, was macht diese Solidarität nach deiner Ansicht so wirkungsvoll und dann gleich aber auch verwundbar zugleich?
Also ich glaube, der große Strang, an dem sie ziehen, das ist einmal die Tatsache, die haben halt alle in einem Wohnheim gelebt. Das ist das, was auch verwundbar macht, weil da ist natürlich das Streit auch da, aber gleichzeitig ist es auch der Raum, wo sie miteinander kommunizieren können, wo sie sich finden, sich kennenlernen, was du ja im normalen Leben, wenn du deine Arbeit und Wohnung gehst, dann eigentlich nicht hast. Das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt. Und Essen, Musik war immer ein ganz starkes Verbindungsmuster zwischen den Frauen. Und die haben auch, also die haben ja, also in der Oberpfalz noch zum Beispiel, haben sie ja dann auch so einen Platz gehabt, wo sie sich regelmäßig getroffen haben und gegessen haben und diskutiert haben und gesprochen haben, um festzuhalten, was halt gut läuft und was nicht gut läuft. Das heißt, also wir müssen natürlich auch folgendes Bild sehen. Es ist jetzt nicht so, dass in jedem Betrieb das so war. Ne? Das ist jetzt eine Geschichte von mehreren. Und es gab Betriebe, da war es so, es gab Betriebe, da war es wahrscheinlich nicht so, da war es ganz anders. Aber die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die waren halt, ja, die haben sehr schnell gemerkt, dass wenn sie zusammen auftreten, weitaus mehr bewegen können, als wenn sie alleine auftreten. Und dann haben sie aber auch, das ist auch so Form, kann man fast sagen, von Instinkt, also sie haben halt dann unter sich gewählt, jemanden, der halt besonders gut Deutsch kann, der sollte dann kommunizieren und hören, was da auch mit dem Betriebsrat besprochen wird. Also die haben da auch, ohne jetzt irgendein Management gelernt zu haben, ihre eigenen Strukturen geschaffen und die waren, auch, also waren halt auch erfolgreich. Und bei Neuss muss man aber auch nochmal sagen, ist halt der größte, ich glaube mittlerweile, dass eines der größten Faktoren, warum das auch so erfolgreich war, oder einer der Faktoren, warum es erfolgreich war, war, weil der Betriebsrat ja nicht dagegen geschossen hat. Also er durfte als Betriebsrat nicht mitstreiken, gesetzlich vorgeschrieben, aber er hat das indirekt unterstützt. Und die Gewerkschaften haben sich halt sehr ambivalent verhalten in der Zeit. Also es gab halt dann ne, Gewerkschaften, die, sage ich mal, offener waren und es gab halt, oder beziehungsweise es war auch wieder menschenabhängig, ne? Es gab Menschen, die dann offener da agiert haben und vielleicht auch inoffiziell Solidarität ausgeübt haben, aber ein ganz großes Plus für diese Frauen in Neuss und auch in anderen, bei anderen Betrieben, wo gestreikt worden ist, war, dass sie sehr schnell eine breite Öffentlichkeit doch hinbekommen haben. Also sie haben die Presse vor Ort gehabt, sie haben Verbände, studentische Verbände vor Ort gehabt, die sie dann auch unterstützt haben. Auch also von den Jusos bis, weiß ich nicht, ne, so verschiedene Strukturen, die es halt in den jeweiligen Örtlichkeiten gab, haben dann das Ganze auch mitgetragen, als sie gesehen haben, auch was für eine Kraft dahinter steckt, denke ich mal, beziehungsweise auch die Brutalität, die diese Frauen entgegengebracht worden ist. Also das ist ja eine Brutalität, also das eine Brutalität gewesen, mit der keiner so der Frauen in dem Moment so gerechnet hatte. Ja.
Woran machst du denn diese oder wie erklärst du dir diese Ambivalenz im Verhalten der Gewerkschaften, dass sie eben die wilden Streiks in vielen Orten nicht unterstützt haben, dass sie diese Forderungen der Frauen auch erst sehr spät sich zu eigen gemacht haben. An einigen Standorten hat es funktioniert, auch mit der Presse. Ist es dieser offene strukturelle Rassismus, der noch vorgeherrscht hat, oder gibt es da auch andere Gründe, die innergewerkschaftlich vielleicht begründet waren?
Es gibt mehrere Faktoren. Also das eine ist, das ambivalente Verhältnis von Gewerkschaft und Arbeitsmigration war schon immer da und ist heute ja auch noch zu spüren, bloß ein bisschen schwächer ausgeprägt. Aber letztendlich war damals schon eine Form von Solidarität immer da, auch für andere politische Faktoren, wie zum Beispiel Unterstützung der Menschen, also in Bezug auf ihre Politik, die sie in Deutschland gefahren haben, und Forderungen, was die Herkunftsländer angeht, also sprich Politik gegen die Junta von den griechischen Menschen zum Beispiel oder gegen Franco. Das haben die Gewerkschaften alles immer unterstützt, oder auch was die Türkei anging, dann auch bis in die 80er Jahre hinein. Da waren die Gewerkschaften immer, also als es die Verhaftungen gab, auch in den 70er Jahren in der Türkei, da waren die Gewerkschaften immer sehr, sehr solidarisch und auch sehr laut, auch teilweise viel lauter als die jeweiligen Regierungen Deutschlands, die dann da waren. Aber sie haben halt auch, und das ist dann das Klassische, dieses, es kommen Menschen und es sind halt Ängste da gewesen, dass halt zu einem zu einer Konkurrenz kommen kann zwischen den Arbeiterinnen, zwischen Arbeitsmigranten und deutschen Arbeitern. Das waren halt auch Ängste, erste Ängste, die die Gewerkschaft, auch die Gewerkschaft ist heterogen, ne? Also es ist nicht homogen, aber die gewerkschaftliche Führung auch natürlich hatte. Und gleichzeitig haben sie aber auch, waren sie der erste Apparat, der den Raum geöffnet hat für Teilhabe. Also die konnten den Betriebsrat Anfang der 70er Jahre sich als Betriebsrat wählen lassen, ohne deutschen Pass, als auch selbst wählen. Also das, was wir dann Jahre später in den Kommunalwahlen gefordert haben, das hatten sie schon im Betrieb praktisch, ist es durchgesetzt worden. Das ist, meine ich, das ist das Ambivalente so ein bisschen. Und was die wilden Streiks angeht, wir haben halt auch aufgrund unserer Historie in Deutschland Einheitsgewerkschaften, die nicht politisch, also keine Richtungsgewerkschaften, wie in vielen anderen Ländern. Und es gibt halt auch die Gesetzesgebung dann entsprechend, wie ein Streikverlauf zu funktionieren hat. Also sprich, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften erst in eine Form von Kommunikation gehen müssen und dann und irgendwann können sie dann zum Streik, also nachdem das offiziell von allen abgesegnet worden ist, im Betrieb, also auch von den Arbeitern dann, dass sie streiken wollen, können sie dann in den Streik gehen. Also es ist halt ein anderes, eine andere Herangehensweise, die gesetzlich verankert ist. Auch den Betriebsrat gibt es so, wie wir den hier haben, nicht unbedingt in vielen anderen Ländern, also Herkunftsländern. Da ist es dann eher die Gewerkschaft, die dann direkt vor Ort ist. Bei uns muss der Betriebsrat ja nicht automatisch Gewerkschafter sein. Also wenn wir Pech haben, ist er nicht in der Gewerkschaft. Ne?
Wir sind zeitlich schon ziemlich vorangeschritten, habe ich gerade festgestellt. Vielleicht noch eine abschließende Frage von mir, bevor wir auch ins Publikum gerne nochmal gehen möchten. In den späteren Kapiteln löst sich der Fokus so ein bisschen weg von den nackten Fakten, von den Romangeschichten der Frauen hin zur Erinnerungsarbeit. Wie reflektiert dann die Tochter, also Sue, die Erfahrung ihrer Mutter und was ändert sich dadurch auch im Blick des Lesers und der Leserin?
Sag du mir, wie sie reflektiert.
Was möchtest du damit auslösen?
Ich habe das ja zu Anfang schon ein bisschen versucht darzustellen. Also Sue ist schon, die spiegelt halt so ein bisschen die ihre Zeit mit der damaligen Zeit. Und Sue möchte halt, oder sagen wir so, Sue möchte eigentlich zeigen, dass sie eine starke weibliche Kraft gibt und dass diese starke weibliche Kraft auch ihr Kraft gibt und dass es wichtig ist, dass sie darüber weiß und dass auch andere Menschen darüber wissen, weil einfach, und so sind ja auch die Titel dann jeweils eingetaucht im Gestern, also sie geht davon aus, dass wenn sie ihr Gestern nicht kennt, dann wird sie auch nicht ihr Heute kennen und Geschichte ist wichtig und wenn ich nicht weiß, wie meine Geschichte ist oder nur halbe Sachen weiß über meine Geschichte, dann fehlt mir einfach was in meinem Fortschreiten. Das ist, glaube ich, das, was die Figur so versucht zu zeigen.
Und wenn du das übertragen würdest an die Gesellschaft, die Erwartungen, die wir an ein Bildungswesen, an Familien etc. haben, was würdest du damit auslösen wollen? Also welche Erinnerungsarbeit ist aus deiner Sicht notwendig, um das zum einen das zu wertschätzen, diese Verdienste dieser Generation, aber auch um diesen Teil der deutschen Geschichte eben auch zu erzählen.
Also ich denke, dass... Geschichte ist etwas, was einen auch zu einem Form, also sowohl was dazu führen kann, dass man sagt, Achtung, also hier ist was falsch, ne? Passt auf, lasst uns mal gucken, wie wir das jetzt wieder auf die richtige Bahn kriegen. Das ist das eine, wenn ich von Geschichte weiß. Das andere ist aber, dass ich auch mit Geschichte Vision kennenlerne und für mich selbst auch in meiner Zeit dann nicht eins und eins die gleichen Visionen, aber aus diesen Versionen partizipierend was entwickeln kann. Und wenn ich an meine eigenen Kinder denke, mir ist es wichtig, dass sie wissen, woher sie kommen, wer sie sind. Ich merke auch, sie haben Interesse daran. Also sie wollen natürlich, ich war ja damals nicht anders, ich habe meine Großeltern auch gefragt, sag mal, wie war das denn, was habt ihr denn gemacht, wo wart ihr, so. Und das machen sie ja auch. Und sie wollen halt diese Geschichten erfahren. Und das ist halt nicht ohne Grund, weil man sich natürlich eine Form von, auch eine Form von Identifizierung dann da mitnimmt wahrscheinlich. So. Und ich glaube heute, wie gesagt, mehr denn je, dass wir das brauchen, weil wir einfach, also ich habe ein bisschen Angst vor der Zukunft und ich glaube, wir müssen zukünftig wahrscheinlich schon auch Netzwerke aufbauen, wo wir vielleicht Gesetze, die früher mal legal waren, aber dann irgendwie illegalisiert worden sind oder nicht mehr legal sind, wo wir Formen finden, wie wir dann trotzdem miteinander für Menschlichkeit einstehen können. Ich glaube, das wird zukünftig für uns ein wichtiger Punkt sein. Also ich möchte jetzt hier nicht, ne, das ist 11:55, ist, glaube ich, ist nicht mehr. Also wir sind schon weit nach 12. Und das muss uns bewusst sein. Das heißt, wir müssen auch sehen, dass wir, es geht nicht mehr nur darum, bin ich in der Migrantenorganisation, bin ich in der Gewerkschaft? Nein, ich muss in beiden sein. Und ich muss gucken, dass ich beides stärke. Früher haben wir Diversität gefordert, weil wir das als was Menschenrechtliches gesehen haben. Heute sage ich den Kollegen von der Gewerkschaft, wenn wir die Demokratie schützen wollen in diesem Land, dann brauchen wir uns gegenseitig. Dann geht es nicht nur darum, dass wir ein Recht auf Gleichstellung haben, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Seite an Seite stehen, damit wir keine Wiederholung von Formen von Geschichte haben. Also es wird 1:1 wird sowieso keine Wiederholung geben, aber das ist halt, das ist, glaube ich, das A und O. Wir müssen heute wirklich gucken, dass wir ganz starke Netzwerke bilden. Weil wenn es mal eine Regierung geben sollte, und das ist jetzt also in bestimmten Bundesländern zum Beispiel gar nicht so utopisch, die können schneller Sachen verändern, als wir glauben. Und das ist eine große Gefahr, wenn wir heute dann nicht schon heute dafür sorgen, dass wir eine bürgerliche, also alles, was sich in irgendeiner Form als antifaschistisch sieht oder demokratisch sieht, also antifaschistisch wird ja so teilweise schon als, aber was sie als demokratisch sieht, wenn das nicht zusammen tritt und Seite an Seite steht, dann weiß ich nicht, was dann passiert in diesem Land.
Vielen Dank, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen.
Und ich möchte dir und Ihnen und euch danken für das Zuhören, aber auch vor allem für die Resonanz, was hier im Raum gerade passiert ist. Das ist sehr schön. Das gibt sehr viel Kraft. Dankeschön.